als ich geplant habe, dieses Seminar, war dieses Buch am Nullpunkt, das ich mit Roger Hansen-Löwe gemacht habe, noch nicht da. Und deswegen die meisten Texte, die ich eigentlich diskutieren wollte, auf der Umfeld des sozialen Konstruktivismus, war auch nicht da. Im Grunde ist es aber so, dass die Diskussionen, die in den Zeitschriften Lev und Novy Lev, also Linke Front und die Neue Linke Front, in 20er Jahren, also Anfang 20er Jahre, Ende 20er Jahre, dass diese Diskussionen nach wie vor, vor allem dadurch, dass sie wieder aufgenommen wurden von der Zeitschrift Oktober in den USA und nach wie vor geführt werden, gewissermaßen stilbildend geworden sind oder diskussionsbildend für die Diskussionen um damalige Zeit, aber auch um die heutige Kunst. Es gibt diese Figuren und Argumente, die wiederholen sich ewig, und ich habe jetzt zufälligerweise wieder meine Buchhandlung besucht und sah sofort ungefähr so 20 neue Erscheinungen aus der amerikanischen Akademie mit der Wiederholung und Diskussion dieser Diskussionen, Repliken auf diese Diskussionen, Repliken auf die wieder aufgenommenen Diskussionen und so weiter und so fort. Interessanteste Buch scheint mir zu sein, ich habe den Vorname vergessen, obwohl sie meine Studentin war, so eine junge, energische Dame, Kia, K-I-A-E-R, K-I-A-E-R, I-R, Christina Kia, K, ja, interessant, K-I-A-E-R, die ist ja sehr, sehr energisch, und das Buch gilt als halt so, ja, so erinnert man jetzt auf den amerikanischen Markt. Sie kritisiert mich, glaube ich, die halbe Zeit, aber das macht nichts. Auf jeden Fall, es ist dieser ewige durch Oktober-Publikation, die Oktober-Publikation, die weitgehend dominiert, also ewige Wiederholung des Gleichen. Und wiederholt werden eben diese Diskussionen in Lev und die Argumenten von der damaligen Zeit. Lev wurde gegründet, um eine antisuprematistische Linie zu vertreten in der russischen Avantgarde, das ist der nächste Schritt zu machen, nach dem malevischen Suprematismus. Und zwar Ausgangspunkt für alle Beteiligten an diesem Unternehmen war sicherlich der allgemeine avantgardistische Kritik an das Verständnis der Bilder als kommend vom Spiegel. Ja, sozusagen Metapher des Spiegels als grundlegende Figur und oder so Urszene der entstehenden Bilder. Und wenn man sozusagen auch, ich weiß nicht, in die neuere Zeit geht, und in letzter Zeit, dann taucht diese Metapher immer wieder auf. Ja? Der letzte Buch von Agamben, ja, die Erklärung, was das Bild ist, beginnt mit der Einführung der Figur des Spiegels und dem Blick in den Spiegel. Und Lacan und die ganze lacanianische Tradition kommen daher. Žižek auch, wenn er die Bilder spricht über das Erscheinen des Realen im Spiegel und so weiter und so fort. Dieser sozusagen Spiegel, Metapher, also die Urszene der Erscheinung der Bilder als solche im Spiegel, das ist sozusagen der gründende Mythos, ja, nicht wahr, der visuellen Kunst überhaupt. Und es ist ganz klar, dass, wenn ich sage Spiegel, ja, dann meine ich nicht nur Spiegel als Gegenstand, sondern sicherlich alles das, was hängt oder aufgestellt wird als Skulptur oder Bild, weil es sind alles sozusagen Festhaltungen, genauso wie Film oder genauso wie Fotografie, das sind alles Festhaltungen der Spiegelbilder. Ja, das sind nicht die Bilder der Realität, ja, das muss man auch sehen, ganz klar, sondern das sind die Festhaltungen der Anbildungen im Spiegel. Also die Bilder, die im Spiegel verschwinden, werden festgehalten. Und diese Figur der Festhaltung der Bilder im Spiegel ist genau das, wie man, also die Grundfigur der Selbstreflexion, der Grundszene der Selbstreflexion der Kunst. Ja. Okay. Jetzt, wenn man sich fragt, was ist ein Spiegel, dann die Antwort ist, ein Spiegel ist nichts anderes als, das kann man auch bei Lacan nachlesen und im letzten Buch von Agamben eben, dass der Spiegel ist sozusagen der Ort, an dem ein Raum entsteht, von dem man nicht sagen kann, ob dieser Raum präsent ist oder absent. Ja, das heißt, wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich einen Raum, dieser Raum ist hier, ich nehme diesen Raum wahr, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Raum betreten kann, in diesem Raum agieren kann. Es ist eher nicht der Fall. Ja? Das heißt, ich kann diesen Raum nicht betreten und ich kann in diesem Raum nicht aktiv werden. Ja? Das heißt, es gibt einen Raum, von dem man sagen kann, dass dieser Raum ist zum Teil der Wahrnehmung und der Aktion gegeben, zum Teil aber dieser unserer Aktion verborgen oder verwirrt. Okay, ist das so, dann kann man sagen, dass der Installationsraum oder Museumsraum, alle diese Räume oder Konzertraum oder Raum eines Filmtheaters, Vorführungsraum und so weiter, sind alle Spiegelräume. Sie sind Spiegelräume insofern, dass sie mit dem Raum eines Spiegels diese Zweideutigkeit teilen. Ja? Die sind zum Teil dargegeben, sie sind Heterotopien, ja? Wie Foucault sagen würde. Das heißt, sie sind zum Teil gegeben und sie sind zum Teil Teile eines realen Raums. Sie können auch betreten werden und so weiter und so fort. Sie sind aber mit unterschiedlichen Verboten belegt. Und zwar mit Verboten, die im Endeffekt dazu dienen, sie aus dem Raum der Aktion, ja, aus dem Aktionsraum der Wirklichkeit herauszunehmen und auf diese Weise zu einem oder zu anderem Grad diese Spiegelfunktion ihnen zugestehen. Das heißt, wenn ich sage Spiegel, ich kann genauso gut Museum sagen. Ich kann genauso gut Kirche sagen. Ich kann genauso Konzert sagen und so weiter und so fort. Das heißt, Spiegelraum oder heterotopischer Raum ist der Raum, in dem durch die Unzugänglichkeit für die Aktion die Spiegelfunktion hergestellt und prozessiert wird. Das bedeutet, wenn ich beginne, die Spiegeltheorie sozusagen der Kunst zu kritisieren, dann fällt unter diese Kritik praktisch alles, was mit der Kunst jetzt einmal zu tun hat. Wir haben bei der letzten Sitzung darüber gesprochen, dass zum Beispiel dass zum Beispiel die Minimalisten, die amerikanischen Minimalisten versucht haben, aus dem Bild diese Spiegelfunktion, also die metrische Funktion rauszunehmen und im Rahmen einer Diskussion über Art and Objecthood haben sie versucht, Bilder zu schaffen, die sich nicht als Spiegel präsentieren, sozusagen nicht interpretiert werden können, als Abbildungen eines möglichen realen Ereignisses, sozusagen als einem anderen Raum zugehörig, sondern sie sind als diese konkreten Bilder einfach da, oder diese konkreten Gegenstände, als Kubus oder als eine Fläche, die monochrom bemalt ist und so weiter und so fort. Diese Diskussion wurde weitgehend stimuliert von Tarabukin-Buch. Obwohl die meisten, die praktiziert haben, außer dem Titel und Beispiel absolut nichts gekannt haben von Tarabukin. Diese Schrift von Tarabukin wurde relativ früh übersetzt ins Französische, und zwar nicht unter dem Titel von eigentlichen Titel, ja, von Staffelmalerei zur Maschine, sondern unter dem Titel Le Dernier Tableau, das letzte Bild. Und als letztes Bild wurden diese drei Bilder von Rodchenko, das spricht nur ein, aber eigentlich waren es drei Bilder, nämlich drei monochrome Vierecke, ein Rot, ein Blau und ein Gelb, die auf einer Wand, also eine Trinität, nicht wahr, aufgehängt wurden. Diese Figur ist bekannt von einem Bild von Barney Newman, Who is Afraid of Red, Blue and Yellow, was ist eigentlich eine Wiederaufnahme von dieser Diskussion seitens des Künstlers, also von Rodchenko, von dieser Installation von Rodchenko angeregt. Und dann gab es ja in 50er, 60er, 70er Jahren eine intensive Diskussion in Amerika, aber zum Teil auch in Paris, ja, auch Yves Klein hat sich daran beteiligt. Was ist das letzte Bild? Ist das letzte Bild überhaupt möglich? Kann man das letzte Bild malen? Hat man das letzte Bild schon gemalt oder noch nicht? Und so weiter. Reimann, ja, mit seinen weißen Bildern hat sich daran beteiligt, viele andere. Das heißt, dieses Thema vom letzten Bild, ja, es war eine Weile, es ist modisch geworden und Tarabukins Name war in der Zeit bekannt. Allerdings nicht die Schrift, sondern eben der Titel und das Beispiel. Das Titel. Und wenn man gelesen hat, Arthur Danto, ja, sein Text über die Verklärung des Alltäglichen, er beginnt mit der Beschreibung eines monochromen roten Bildes. Ja, das ist eigentlich, das kommt daher. Das ist sozusagen so ein verbreitetes Beispiel für damalige Zeit und wurde sehr intensiv diskutiert. Nur schon Tarabukin bemerkt etwas, was dann herausgearbeitet worden war. Wir haben auch darüber gesprochen, letztes Mal von Michael Fried, nämlich die These, dass falls ich so ein Objekt, das in sich in einen Raum stelle, als Kunstwerk, verwandelt dieser Raum selbst in ein Bild, indem dieses Objekt dann gezeigt wird als Teil eines heterotopischen illusionistischen Ganzen. Das bedeutet, dass hier die Installation, der Raum und das Museum die Funktion übernehmen, die das Bild verloren hat, aber diese Spiegelfunktion, die dann nicht verschwindet. Die Frage ist, warum, die Frage, die schon Trotzki damals gestellt hat, in der Polemik, die Frage ist, warum ist es so schlecht, einen Spiegel zu bauen und einen Spiegel zu schreiben? Die Antwort auf diese Frage, also warum soll man gegen den Spiegel kämpfen, ja, vielleicht ist eine gute Sache. Ja. Einen Spiegel zu haben, es gibt eine Standard-Antwort auf diese Frage, die auch immer wieder wiederholt wird, auf Lacan und auf Roger Pontian, auch in unserer Zeit. Das ist eine mythische oder mythologische Antwort. Im Grunde ist ja Nikolai Strabukins Buch in diesem Sinne bleibt in der griechischen Mythologie gefangen, nämlich die Urszene des Schauens in den Spiegel ist sicherlich die Szene, die narzisstische Szene. Also Narziss schaut in den See, wo er sozusagen sein Einbild sieht, verliebt sich in dieses Einbild, erstarrt und stirbt. Dieser Mythos ist der Anklagepunkt gegen die Kunst. Ja. Was auch immer man liest, ja, bis zu Guy Debord, Gesellschaft des Spektakels und so weiter und so fort, direkt oder indirekt, alle Kritiker der Kunst gehen in zwei Schritten. Ja. Das ist die Kritik, die grundsätzliche Kritik an der Kunst ist immer die gleiche und kennt nur zwei Schritte. Ja. Ein Schritt, jede Kunst ist eine Form des Schauens in den Spiegel. Zweiter Punkt, in den Spiegel schauen bedeutet, sich zu paralysieren, passiv zu werden, sich Träumen zu ergeben, statt im realen Leben aktiv zu agieren. Nur derjenige, der aktiv ist und kreativ ist, also der agiert und so weiter, der ist sozusagen der Bürger der Moderne. Am Anfang war die Tat, ja, und nicht das Wort. Am Anfang der Moderne auf jeden Fall. Alle, die in den Spiegel schauen, ja, sind zur Passivität, Ausbeutung, Untergang, Selbsthypnotisierung und letztendlich zu Unbedeutsamkeit und früheren Tod, Paralyse, Verdacht. Ja, vor allem, wenn sie zu Unterschichten gehören. Ja. Und deswegen eben die Massenkultur wird besonders attackiert, weil okay, für die vermögenden Klassen ist das nicht so schlimm, weil sie doch werden versorgt. Und wenn sie auch selbst nicht agieren, dann tut jemand anderer für sie was. Ja? Sie können sich schon ein bisschen der Kunst ergeben. Aber die Massen, wie Tarabukin zu Recht sagt, also die niederen Klassen, die nicht begütet sind, wenn sie sich plötzlich beginnen, sich der Kunst und Betrachtung hinzugeben, werden gleich aussterben. Ja? Das ist die Kunst, wie Theoretiker von Lev sagen, das ist eine Form des Alkoholismus, ja, etwa, oder eine moderne Form des Opiums, ja, für das Volk. Die Kunst ist nichts anderes als das, was die Menschen in einer unmündigen, passiven Lage weiterhält und objektiv ihrer Verdummung, Niedergang und ökonomischen Missglück dient. Ja? Weil sie eben die Energie raubt, die die Menschen eigentlich einsetzen sollen, um voranzukommen und ihr Leben zu gestalten. Ja, einfach. Und so kommt Arvatov mit der berühmten Formel, einer der Begründer von Lev, in der linken Front, mit berühmter Formel: Wir brauchen die Kunst, aber wir brauchen die Kunst nicht als Spiegel, sondern als Axt. Und zwar, um die soziale Plastik zu schaffen, brauchen wir die Kunst als Axt. Diese Metapher von Axt, ja, die sicherlich eine gewisse kriegerische Metapher ist, eine gewisse Gewaltanwendung sicherlich voraussetzt und eigentlich beschwört, ist aber nichts anderes als die Aufforderung an die Kunst, zum Design zu werden, ja, zum gesellschaftlichen Design zu werden, und zwar zum totalen gesellschaftlichen Design, das heißt zum totalen Gestaltung der Gesellschaft. Wohin unterscheidet sich das sozialistische, also totale Design, vom kapitalistischen, das heißt partiellen Design? Weil der partielle Design bleibt von der Spiegelfunktion irgendwie behaftet. Ja, das heißt, wenn ich mich zum Beispiel gut kleide, wenn ich mich schminke, das tue ich nicht, aber zum Beispiel, oder wenn ich Bodybuilding praktiziere, dann schaue ich ständig in den Spiegel. Ja? Das heißt, ich schaue ständig, wie ich eigentlich aussehe. Ja? Und das bedeutet, dass solange ich ein wirkliches Design praktiziere, bleibe ich in der Kunst gefangen. Ja? Und ich schaue auch Illustrierte, ich schaue das und jenes, ja, vergleiche das und so weiter und so fort. Was die Leute, und das ist schwer zu verstehen, weil wir in einer anderen Zeit leben, aber was die Leute eigentlich angestrebt haben, das war, sie haben das angedeutet am Ende ihres Vortrags, das war so ein, ich würde sagen, negatives Design, so im Sinne der negativen Theologie. Ja. Das heißt, eine Ekstase und eine Selbstvergessenheit, ein Zustand, bei dem man eine solche Identität mit sich selbst bekommt, dass man im Grunde niemals mehr in den Spiegel schaut und niemals mehr sich mit der anderen vergleicht. Ja? Man ist sozusagen, man erreicht die Vollkommenheit, man geht in eine Aktion dermaßen auf, dass man sich selbst dabei nicht mehr beobachtet. Im Grunde geht es darum, um die beobachtende, reflektive, Selbstbetrachtende und die Weltbetrachtende und in diesem Sinne lähmende Dimension des menschlichen Bewusstseins abzuschalten, sodass man im Grunde total in einer energetischen sozusagen praktizieren seiner eigenen Vitalität aufgeht. Das Ziel ist nicht weit vom Ziel des radikalen Vitalismus von Nietzsche. Ja. Es ist nicht ganz blonde Bestie. Ja. Blonde Bestie wird ja nicht wahr von Nietzsche gerade definiert, ja, als Übermensch, ja, die blonde Bestie, als ein Mensch, der sozusagen niemals nachdenkt, wenn er handelt, niemals in den Spiegel schaut und niemals sich dafür interessiert, was die anderen über ihn denken. Sondern wenn sie überhaupt über ihn was denken, dann tötet er sie. Ja. Er schafft sozusagen einen Raum, eine reine Aktion, die niemals von einer Kontemplation, welcher Art auch immer, tangiert oder subvertiert oder abgeschwächt werden kann. Ja. Also das Programm ist eigentlich ein ekstatischer Übergang von einer kontemplativen oder quasi-kontemplativen oder parakontemplativen Einstellung zu reiner Aktion, zu Action direkt. Ja, wie die Franzosen damals gesagt haben, zur gleichen Zeit sagt Breton ja einfach, der eigentliche künstlerische Akt ist, auf die Straße zu kommen und die Passanten zu erschießen. Ja. Was heißt Passanten zu erschießen? Das heißt Betrachter zu erschießen. Ja? Das heißt die zu erschießen, die dich sehen könnten. Ja? die überhaupt dich bewerten könnten, ja, die ein Bild von dir machen könnten. Das ist sozusagen das Gleiche wie Spiegel zu zerbrechen. Es gibt unzählige Bilder zu diesem Thema, wenn wir mehr Zeit hätten. Es gibt aus einem früheren Cocteau-Film zum Beispiel, eine surrealistische Zeit, ja, ein so schöner Beispiel. Ich glaube, Jean Marais, ja, junge Jean Marais schaut. Ja, ja, Raffaele, ja. Er schaut in den Spiegel und steht ja eine Weile, ja, weiß nicht, er versucht sozusagen, diesen Spiegelraum mit seiner eigenen zu koordinieren. Und dann zerstört dieser Spiegel und geht durch den Spiegel hindurch, ja, so wie es auch Lewis Carroll immer schon beschrieben hat, ja, nicht wahr? Alice in Wonderland. Geht durch den Spiegel hindurch und entdeckt, dass es eine Badewanne ist. Ja. Es gibt so eine jenseitige Badewanne. Ja, und was wir als Spiegel sehen in unserer Wirklichkeit, ist eigentlich nur die Oberfläche dieser Badewanne. Und dann nimmt er Bad in diese Badewanne und regeneriert, ja, sozusagen geht in die andere Welt. Das bedeutet, dass er dieser kommt ja zurück zum narzisstischen Mythos. Ja, das heißt, der Urspiegel als Oberfläche des Wassers, ja, nicht wahr, in dem die Realität sich anbildet. Aber statt zur Erstarrung in der Kontemplation, springt er in dieses Wasser und beginnt sozusagen in diesem Wasser jenseits der Spiegelfläche zu agieren. Das sind die Figuren, die Imagination der 20er Jahre, Anfang 30er Jahre beherrscht haben. Arvatov und der sozusagen diesen Diskurs begonnen hat in Russland, war in Deutschland wenig bekannt. Dafür aber Tretjakov, der hier auch generell im Westen, vor allem in Deutschland, zahlreiche Vorträge gehalten hat zu diesem Thema, zum Thema Abschaffung der Kunst und Übergang zu Schaffung der Welt oder Erschaffung der Welt. Und hat hier viele beeinflusst, in erster Linie Bertolt Brecht, aber vielleicht noch interessanterweise Ernst Jünger, der unter seinem Einfluss diesen berühmten nationalbolschewistischen Text der Arbeiter geschrieben hat. Und dieser Text der Arbeiter ist interessant insofern, Das Buch ist nicht sehr populär heutzutage in Deutschland, weil es sozusagen als nationalsozialistisches Buch interpretiert wird. Im Grunde es ist ein konstruktivistisches Buch, hat bestimmte nationalsozialistische Motive, aber im Wesentlichen es ist ein konstruktivistisches Buch, ein Versuch, so etwas wie eine totale konstruktivistische Utopie zu beschreiben. Und Tretjakov und dann vor allem Ernst Jünger greifen diesen Punkt auf, der von Trabukin in interessanter Weise formuliert worden war. Nämlich ja gut, wenn man keine Kunst macht, was macht man dann? Okay. Er kommt zum Schluss, dass man so etwas wie eine negative Propaganda macht. Negative Propaganda insofern, dass man den anderen Leuten beibringt, nicht über das Design zu denken. Ja? Und davon ausgehen, dass das, was man produziert ist und wie man ist, immer schon genug ist. Ja? Das heißt, es ist eine interessante, sozusagen negative Predigt. Ja? Der Künstler muss zum Ingenieur gehen, um zu sagen, dass seine Maschine immer schon gut genug ist, weil diese Maschine funktional ist und so weiter und so fort. Man muss zum Tischler gehen und sagen, dass sein Tisch immer schon gut aussieht, weil dieser Tisch als Tisch immer schon gut funktioniert. Man braucht nicht zusätzliche Anstrengung, um diesen Tisch noch schön zu machen, ja, damit dieser Tisch wie Narziss sich im Spiegel betrachtet und sich seines Tischseins erfreut. Ja. Und der Mensch ist genauso wie ein Tisch, er ist immer schon und zu jeder Zeit okay. Ja. Also die Funktion des Künstlers, der durch diesen ganzen Kampf gegen die Kunst durchgegangen ist, ist einfach die Kunst Verführung bei der Gesellschaft und bei Einzelnen zu bekämpfen und alle und jeden und die Massen und der Staat davon zu überzeugen, dass so wie sie sind, ist immer schon gut genug. Vor allem müssen sie nicht in die Kontemplation verfallen, sie müssen nicht in die Selbstkontemplation verfallen. Und sie müssen nicht der Illusion verfallen, dass es zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden müssen, damit sie besser aussehen oder überhaupt irgendetwas besser aussieht. Weil vor allem geht es darum, dass überhaupt nichts aussieht. Ja, dass die Dinge die Aussicht verlieren, dass wir auch die Aussicht verlieren, dass wir dermaßen in unserer Aktivität aufgehen, dass wir weder Zeit noch die Fähigkeit noch Interesse haben, je in den Spiegel zu schauen. Ja? Also das ist übrigens eine relativ alte Idee. Die kommt eigentlich ursprünglich von Leo Tolstoi. Leo Tolstoi war ein Lieblingsautor. Später Tolstoi war Lieblingsautor von Lev und von russischen Formalisten, auch von Leuten wie Wittgenstein. Und es geht immer um eine Passage aus seiner Bekenntnissen, in der er schreibt, dass er an einem gewissen Zeitpunkt in seines Lebens hat sich die Frage gestellt, ob das Leben einen Sinn hat und wie die Welt im Ganzen aussieht. Also, er ist zum Schluss gekommen, schreibt er, dass die Welt sieht scheußlich aus und das Leben hat gar keinen Sinn. Nachdem er zu dieser Einsicht gekommen ist, hat er sich allerdings, und er wollte sich sofort umbringen. Ja? Und er hat schon alles vorbereitet, um sich umzubringen. Und dann hat er aber darüber nachgedacht, warum er sich umbringen will, wobei die anderen Leute meistens nicht. Und zwar, vor allem Bauern, ja. Aber auch sonstige, zum Beispiel Funktionäre, Beamte und so, sie leben alle weiter und bringen sich nicht um. Eine mögliche Antwort wäre, dass sie denken, dass die Welt ist nicht scheußlich und das Leben einen Sinn hat. Aber sagt er, das ist nicht möglich, ja, weil da muss man absolut dumm sein und absolut unwissend. Und so sind diese Menschen nicht. Ja, wenn man sie anschaut, sie machen einen gesunden, klugen Eindruck. Und so müssen sie zum Schluss kommen, dass die Welt scheußlich ist und das Leben keinen Sinn hat und deswegen müssen sie sich umbringen und hätten an sich schon alle sich immer schon umgebracht. Warum tun sie das nicht? weil sie keine Zeit dafür haben. Das ist die Antwort. Sie haben keine Zeit dafür, weil sie beschäftigt sind. Und dann sagt er, dass mein Problem besteht darin, dass ich als Schriftsteller, also der Mensch der Kunst, einfach zu viel Zeit habe. Und wenn ich zu viel freie Zeit habe, stelle ich mir solche Fragen. Und wenn man sich solche Fragen stellt, dann bringt man sich sofort um, wenn man nicht ein kompletter Idiot ist. Also, man muss das Leben so organisieren, dass man niemals die Zeit bekommt, sich selbst anzuschauen, nach dem Sinn des eigenen Lebens zu fragen und nach dem Sinn des Lebens überhaupt und nach dem Aussehen der Welt. Wenn man also rein zeitlich das alles so organisiert, dass man niemals in eine solche Situation gerät, dann kann man gut überleben und die meisten Menschen sind auch halt so. Ja? Und deswegen überleben sie ja auch. Ja? Aber sie überleben sich, weil sie wirklich keine Zeit haben. Der Künstler aber muss sich künstlich eine Situation schaffen, wo er keine Zeit hat. Und dann hat er angefangen, so soziale Aktivitäten zu entwickeln, seinen Nachbarn zu helfen, seine Felder zu bestellen, hat er organisiert so eine soziale Hilfeorganisation in Russland und so, hat Gefängnisse besucht, hat Krankenhäuser besucht und hat nach zwei oder drei Jahren solche Aktivitäten, was ist karitative Art, angefangen. Jetzt hat mein Schlaf sich verbessert, ich habe wieder ein gutes Appetit und fühle mich sehr gut und bekomme mehr Kräfte, weil ich nie mehr nachdenke. Das heißt, man muss sozusagen niemals Kontemplation hingeben, keine Chance der Reflexion geben, dann fühlt man sich glücklich und erfüllt. Im Grunde ist es nichts anderes, was Ernst Jung in seiner Arbeiter sagt. Der Arbeiter ist glücklich, weil er arbeitet die ganze Zeit. Und er beginnt mit einer Beschreibung in sehr tolstoischen und trabukischen Sinne. Ja, ich war sein Buch Arbeiter, so wie Kandinsky, ein Spaziergang durch die Ausstellung, beginnt mit einem Spaziergang durch Berlin am Wochenende. Und sagt, das macht einen miserablen, furchtbaren Eindruck. Alle Menschen sind schlecht gekleidet, benehmen sich schlecht, fühlen nicht gut aus, sehr ungesund, Gesichter sind irgendwie depressiv. Alles macht einen furchtbaren Eindruck. Aber, sagt er, wenn die gleichen Menschen ihre Uniform anziehen und arbeiten, machen sie einen sehr guten Eindruck. Also müssen sie die ganze Zeit arbeiten und niemals Wochenende haben. Ja? Und dann beginnt dieser, damit sie glücklich sind und damit sie auch ein gutes Bild für einen Spaziergang bieten. Und damit beginnt diese Utopie der totalen Arbeit. Totalen Arbeit, die so organisiert ist, dass niemand niemals zu kontemplativen Einstellungen kommen kann. Ja? Übrigens gibt es eine Stelle bei Tarabukin, die in diesem Sinne ganz interessant ist, nämlich es gab so eine Polemik in Lehr von Malevich inspiriert, gegen das zu viel Engagement für den Sozialismus und für den Kommunismus. Ja. Und im Namen der Gegenstandslosigkeit, ja, Ungegenständigkeit von Malevich, im Namen des Marxismus. Und er sagt, obwohl er Schwarze Palette ablehnt, an einer Stelle sagt Tarabukin, diese Polemik ist ungerechtfertigt, weil die kommunistische Gesellschaft selbst ist so wie ein schwarzes Quadrat. Ja? Kommunistische Gesellschaft ist selbst ungegenständlich, weil in der kommunistischen Gesellschaft die Menschen leben, um zu arbeiten, und arbeiten, um zu leben. Das heißt, man produziert kein Produkt. Das Leben ist ziellos und es gibt keinen Konsum. Also es ist ein völlig tolstoischer Gedanke. Das heißt, wenn ich nur lebe, um zu arbeiten und arbeite, um nur zu leben, und wenn sozusagen nichts rauskommt, also nicht kein Produkt, das konsumiert und in diesem Sinne auch eingeschätzt und in diesem Sinne auch analysiert und in diesem Sinne auch kontempliert werden kann, also wenn die kontemplative Dimension auch im sozialen Leben total verschwindet, dann eine solche Gesellschaft ist eine glückliche Gesellschaft, was sie ist schon in sich selbst ein totales Kunstwerk. Und sie ist in sich selbst ein totales Kunstwerk, gerade weil sie keine Kunst produziert. Was ist? Das ist eben der Ultima Thule sozusagen, das ist der Höhepunkt der Reflexion der damaligen Zeit im Sinne dessen, was die Kunst ist, wenn die Kunst sozusagen durchgegangen ist. Noch einmal, die Kunst ist dann die Bekämpfung der Kunst im Alltag selbst. Ja? Ein bisschen das, was Adorno macht, ja, in seinem negativen Prinzip. Das heißt, die Bekämpfung der narzisstischen Versuchung oder kontemplativen Versuchung auf allen Ebenen der gesellschaftlichen Existenz. Und zwar deswegen, weil die Gesellschaft dann, wenn sie diese Dimension bekämpft hat und angeschafft hat, eigentlich zu Kunstwerk wird. Und zwar selbst zu einem totalen Kunstwerk. Der Betrachter dieses Kunstwerks ist, und ich denke, da kommt ja bei allen diesen Autoren das Katholische und das Religiöse wieder, ist eigentlich Gott. Ja. Wir können diese Gesellschaft nun betrachten aus einer unendlichen jenseitigen Perspektive. Oder sie ist, wie Hitler ja etwas sagt, aus der Perspektive eines posthistorischen Betrachters. Ja, eines Betrachters, für den die Geschichte insgesamt immer schon tot ist. Das heißt, entweder wird der Betrachter gar abgeschafft, oder der Betrachter und die ihm eigene kontemplative Funktion wird so weit verlegt und verschoben ins Andere, ja, ins Unerreichbare, ins Transzendierende, ins Jenseitige, ins Posthistorische, dass man im Grunde in der Aktualität selbst, das heißt in der Moderne selbst, sich der Kontemplation vollkommen entledigt. So haben wir hier so ein negatives Design, ja, das ist ja jedes negative Design, als eine gewisse Selbstreinigung, ekstatische Selbstreinigung, als eine mystische oder quasi mystische Befreiung von Narzissmus jeglicher Art zum Untergang zur reinen Aktion. Bedeutet das, was ich recht sehe, dass Sie auch ein Richter sind?
So ähnlich wie ein Referat.
So ähnlich wie ein Referat.
So ähnlich.
Ja, jetzt...